Jo, guten Morgen allerseits. Geht's euch gut? Der auch so gut geschlafen wie ich? Wissen wir nicht, ne? Ja, schön, dass ihr gekommen seid und ihr seid eingeladen, jeden Sonntag zu kommen. Dann kriegt ihr nämlich auch mit, wenn hier sowas wie eine Predigtreihe entwickelt. Das ist mir jetzt nämlich aufgefallen. Letzten Sonntag hat ja Suko gepredigt. Das war extra, aber bei mir hat sich da eine kleine Predigtreihe entwickelt. Die hat ja angefangen, im Grunde genommen mit der Predigttest bestanden. Wer sich da noch daran erinnern kann, da ging es darum, wo Gott zu Abraham gesagt hat: Opfere mir deinen Sohn Isaak. Und dann ging es eben darum, die Message war ja die: Wenn wir uns von Gott zeigen lassen, was nicht, oder was bei uns an erster Stelle steht, was nicht Gott ist, wenn wir das ihm abgeben, dann erscheint das am Anfang irgendwie ein bisschen hart, aber wir werden dann so gesegnet werden, weil wir dann die Sachen von ihm bekommen, die viel, viel besser sind. Da hatte ich ja auch erzählt, dass im Neuen Testament haben wir ja eine nicht ganz so krasse Geschichte, aber wo Jesus zu einem jungen Mann sagt: Also wenn du mir wirklich nachfolgen willst, kannst du machen. Dann verkauf mal alles, was du besitzt. Das war so sein Isaak. Ja, und von daher hat sich da nichts geändert bei Gott. Damit das aber auch alle richtig verstehen, dass wir, wenn wir Gott Sachen abgeben, dass das dann auf dem richtigen Wege läuft, hatte ich ja dann die Predigt gehalten: Du bist frei und willig. Das heißt, er hat ja den Satz: Gehorsam, der nicht freiwillig geschieht, ist ungehorsam. Das heißt, es muss das Wunder geschehen, dass Gott in dir den Wunsch weckt: Ich will das abgeben, was mir vorher so wichtig war. Und dann haben wir die richtige Haltung. Und heute kommt jetzt betrachten wir, jetzt kommt noch eine zweite Vertiefung dieses Themas. Gott, also mit Gott durch einen Test oder eine Prüfung zu gehen. Und die Predigt lautet deswegen heute: Darüber kannst du dich freuen. Oder darüber kannst du dich freuen? Dafür ist das Fragezeichen. Und ihr werdet sofort merken, wo dieser urige Predigttitel herkommt, nämlich dieser Text ist so, auch so krass. Den finden wir im Jakobusbrief in Kapitel 1, die Verse 2 bis 8. Da sagt der Apostel Jakobus: Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Ein eindrücklicher Text, wie ich meine. Und ich möchte das mal von der Seite her betrachten. Ich habe mal auf Facebook ein lustiges Foto gefunden, das wir auf der nächsten Folie sehen. Und zwar steht da oben: Der Therapeut sagt, Sie sagen, Sie sind enttäuscht vom Leben und wie die Welt so funktioniert. Was waren denn so Ihre Erwartungen? Und meine Antwort: Ihr lacht gar nicht. Ne? Ist das nicht so? Man kommt in diese Welt rein, wächst mit solchen Büchern irgendwie auf und dann merkt man, das Leben ist nicht so. Ja? Und es gibt ja auch den Spruch: Das Leben ist kein Ponyhof. Passt auch ganz gut irgendwie, ne? Und ich denke, jeder hat sich irgendwann mal gefragt: Warum muss das Leben immer so anstrengend sein? Vielleicht nicht immer, aber sagen wir mal, warum ist das Leben oft so anstrengend? Und dann hat die Welt viele Erklärungen, aber die Bibel sagt eindeutig, dass Gott die Welt ja nicht so geschaffen hat. Also Gott hat die Welt tatsächlich ursprünglich so geschaffen, könnte man fast sagen, das Paradies. Das Problem ist nur, dass die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben und die Menschheit ist von Gott abgefallen. Deswegen leben wir in einer sogenannten gefallenen Schöpfung, in der Sünde, Tod und Teufel herrschen. Ja? Und die ersten Menschen, da kam mir der Fluch Gottes auf sie, im Schweiße deines Angesichts musst du deinen Lebensunterhalt erlangen. Die Frau wird Schmerzen haben bei der Geburt und all diese Dinge. Also das Leben ist seitdem, seit diesem Sündenfall, so anstrengend und schwierig, wie es jetzt eben ist. Und das Ding ist jetzt aber, das ist nochmal wieder wichtig, Gott wird das irgendwann wieder ändern. Er wird das irgendwann wieder in diesen Zustand zurückbringen. Aber das wird am Ende der Zeiten erst sein, ja, wenn das große Gericht Gottes sein wird. Bis dahin hat Gott in diese schwierige, anstrengende, schlimme Welt ein Heilmittel geschickt in Form einer Person. Und das ist Jesus Christus, unser Heiler, Befreier und Retter. Das ist die Lösung. Manche sagen, ja, wenn es Gott gibt, warum macht er denn nicht alles? Ja, es wird er irgendwann machen. Aber bis dahin hatte er ja den Menschen die Autorität über die Erde gegeben und die nimmt er ihnen nicht einfach so wieder weg. Und die Menschen haben sich mit dem Teufel verbündet, sozusagen, und seitdem haben wir dieses Chaos hier. Aber Gott hat gesagt, ich werde hier reinwirken, ich sende euch Jesus und das Evangelium soll sich auf die ganze Welt verbreiten. Aber jetzt kommt das Entscheidende, jetzt kommen wir zum Predigttext. Wenn das Evangelium aufgenommen wird, wenn wir Jesus Christus in unser Herz, in unser Leben persönlich aufnehmen, also nicht Kirchenmitgliedschaft, nicht Säuglingstaufe, ähnliche Dinge, sondern wenn wir uns bekehren zu Jesus Christus, weil wir anerkennen, auch wir haben an dieser schlimmen Welt mitgewirkt, bei uns im Kleinen, ja, und wir dann sagen, Jesus, und dafür bist du stellvertretend für mich gestorben, komm in mein Herz, dann verändert sich nicht die Welt um uns herum, sondern die Welt in uns. Das ist der Heilungsansatz Gottes. Nicht die Welt drumherum, sondern die Welt in uns. Und dann lebt Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns und dann können wir anders durch diese Welt gehen, mit einer anderen Sicht auf die Probleme. Und diese andere Sicht finden wir jetzt in dem Predigttext. Das ist diese völlig andere Sicht auf das Leben, als sie ein, sag ich mal, normaler Mensch überhaupt haben kann. Aber mit Jesus in uns können wir diese Sicht auf die Welt haben und entwickeln. Wir lesen ja in Vers 2, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Hä? Luther hat das übersetzt mit dem Satz, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Und ich weiß das noch ganz genau, als ich neu bekehrter Christ war. Es prasselten so viele Gedanken auf mich ein. Stimmt das wirklich, was du da jetzt glaubst? Und wie soll das denn sein? Und wie soll das denn in der Bibel gemeint sein? Und ich wusste auf einmal, was das Wort Anfechtung bedeutet. Und dann lese ich diesen Satz, freut euch. Und ich sage, da soll ich mich jetzt noch drüber freuen? Das fühlt sich schrecklich an. Andere Übersetzungen, ja, Luther sagt eben Anfechtungen, die Elberfelder bezeichnen es als Versuchungen. Hier ist jetzt mehr der Schwerpunkt auf Prüfungen. Also es geht um Prüfungen, Versuchungen und Anfechtungen. Und die kommen alle in unser Leben. Und die andere Sicht durch Jesus in uns ist, dass wir uns darüber freuen sollen. Da müssen wir natürlich jetzt noch mal kurz beleuchten, was sind jetzt Anfechtungen, Prüfungen, Versuchungen. Das ist natürlich bei jedem anders. Also die neue Arbeitskollegin kann eine Versuchung sein für dich, für deinen Kollegen, der guckt da nicht mal hin. Ja, es ist völlig unterschiedlich, was eine Versuchung oder Prüfung oder Anfechtung ist. Aber man kann doch sagen, alles, was dich von Gott wegbringt, was dich an Gott zweifeln lässt, ist eine Versuchung, eine Anfechtung, eine Prüfung. Dann tiefergehend. Alles, was dich aus der Liebe zu Gott, zu dir selbst und zu deinem Mitmenschen bringt, ist eine Anfechtung, eine Prüfung, eine Versuchung. Alles, was dich gegen die Gebote Gottes handeln lässt oder in Versuchung bringen will, das zu tun, ist eben die Versuchung. Und das wird dann ja eben auch als Sünde bezeichnet, dass man gegen das handelt, was Gott sich eigentlich für dich und mich gedacht hat. Und dann natürlich alles, was dir das Leben schwer macht und manchmal sogar vielleicht daran verzweifeln lässt. Das sind Anfechtungen, Prüfungen und Versuchungen. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Und diese Dinge sind nicht von Gott. Ganz wichtig. Das ist was anderes als in der vorvorletzten Predigt über das Thema Test bestanden, wo Gott sagt, opfere mir Isaak. Das war ein Test von Gott. Bin ich wirklich dir der Wichtigste? Das ist nicht eine Versuchung, Prüfung oder Anfechtung, wie wir sie hier in diesem Text finden. Denn diese Versuchungen, die ich jetzt alle aufgezählt habe, kommen aus der Welt, kommen vom Teufel, kommen aus dem alten Menschen in uns. Und das ist Jakobus auch wichtig, dass er das nochmal klarstellt. Deswegen lesen wir nämlich in Vers 13 im gleichen Kapitel. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Versteht ihr, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Test bestanden, wo Gott sagt, bin ich dir der Wichtigste, dann gib es mir. Oder ob das Böse in dir sozusagen, die Sünde, der Teufel, die Welt, dich verführt und verlockt. Hier, mach doch mal dies, mach doch mal das. Gut, nachdem wir das geklärt haben, ist ja jetzt die Frage, wir gehen jetzt auf die nächste Folie, Vers 3. Warum soll man sich bitte jetzt über sowas freuen? Wo ich gerade noch mal rausgearbeitet habe, dass das von der schlechten Seite kommt. Das kommt noch nicht mal von Gott. Das kommt von der schlechten Seite. Warum in aller Welt soll man sich darüber bitte freuen? Und wir lesen es eben in Vers 3, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Das heißt, wir können also da versagen oder uns bewähren. Und wenn wir uns bewähren, wachsen wir, können wir Geduld erlangen. Und das bedeutet, unser Glaube an Jesus Christus kann aus dieser Krise, das ist ja dann wie eine Art von Krise, in der wir uns dann befinden, wenn wir in Versuchungen, in Anfechtungen, in Prüfungen fallen. Unser Glaube kann aus der Krise eine Chance machen. Das ist das, was der Text sagt. Du bekommst was Gutes am Ende. Oder man kann auch sagen, der Glaube nimmt das Böse und macht am Ende was Gutes draus. Und da musste ich irgendwie so dran denken, beim Boxen ist es ja so, da stehen sich so zwei gegenüber und man versucht den anderen möglichst am Kopf zu treffen. Der andere muss deswegen immer seine Abwehr hochhalten, also nicht wie in den Rocky-Filmen, wo die ganze Zeit so rumlaufen und die ganze Zeit sich völlig unrealistisch. Also ein richtiger Boxer hat die ganze Zeit so die Deckung und wehrt den Schlag ab möglichst. Aber beim Judo ist es was ganz anderes. Beim Judo nimmt man die Kraft des Gegners und nutzt sie für sich. Das heißt, wenn im Judo, da will dich jemand schlagen, also der Schlag kommt jetzt von da, dann mache ich nicht so, sondern dann nehme ich den Schlag und schmeiß ihn, also ich kann das nicht, aber Judo-Leute können das, die nehmen die Kraft des Gegners, das Böse, wenn ich jetzt mal so will, und machen da was Gutes draus, indem sie es für sich nutzen und den anderen aufs Kreuz legen. Das, was der sich Böses gedacht hat, den Schlag ins Gesicht, nehme ich und schmeiß ihn aufs Kreuz. Und so ist das mit den Versuchungen, Prüfungen, Anfechtungen. Im Glauben mit Jesus zusammen können wir das Böse, die Kraft des Bösen nehmen, für uns nutzen und am Ende kommt was Gutes dabei raus. Das ist ein Prinzip, das Gott auch schon im Alten Testament gezeigt hat. Wer schon mal die Geschichte von Josef gelesen hat, der ja sich unbeliebt hat gemacht hat bei seinen Brüdern, die ihn dann verkauft haben am herumreisende Ismaeliter, Also erst wollten sie ihn umbringen, dann haben sie ihn verkauft, dann ist er verschleppt worden, war dann in Ägypten beim Pharao und ist da hochgestiegen, dann ins Gefängnis wieder gekommen und nachher war er der zweite Mann hinterm Pharao. Also eine ganz abgefahrene Geschichte. Also der Mann hat viel Böses erlebt. Aber was sagt er am Ende, als er ganz oben wieder angelangt ist mit Gottes Hilfe? 1. Mose 50, Vers 20, da sagt er zu seinen Brüdern, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet, den Schlag genommen und das umgewandelt. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten, weil er dort als zweiter Mann Ägypten dann halt die Scheunen da voll machen konnte mit Vorrat, dass das ganze Land was zu essen hatte und so und dadurch auch das Volk Israel überhaupt erst entstehen konnte. Aber ihr merkt das Prinzip, da ist was Böses für uns eigentlich gedacht, Versuchung, Prüfung, Anfechtung und Gott kann das, wenn wir uns bewähren da drin, zu etwas Gutem machen. So, das heißt, um jetzt wieder auf den Ausgangstext zu kommen, die nächste Folie, wir lernen Geduld und das ist dann die Chance in der Krise, beziehungsweise das Gute, was aus dem Bösen erwachsen kann, Geduld. So, und jetzt sagst du vielleicht, echt jetzt? Also okay, Geduld ist jetzt schön, wenn man das hat, aber damit kann doch wohl jetzt nicht gemeint sein, dass ich im Stau nicht mehr so laut schreie und schimpfe oder wenn ich bei Edeka vor dieser langen Schlange stehe und dann bin ich da ein bisschen geduldiger. Soll das jetzt etwa der Effekt sein von all den schlimmen Sachen, die ich im Leben erlebt habe oder erlebe? Das wäre ja wohl ein bisschen nicht schlecht, aber jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Da müssen wir über das Wort Geduld nachdenken. Ich habe mal überlegt, was finde ich an Jesus jetzt eigentlich so am allerbesten? Und natürlich finde ich seine Reden beeindruckend, kluge Sachen, wie man durchs Leben kommt und dann die Wunder und das alles und so. Aber ich lebe ja mit Jesus im Alltag und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich am Jesus am bewundernswertesten finde, ist, dass er so viel Geduld mit mir hat. Dass er so viel Geduld mit uns hat. Das ist, finde ich, eine der stärksten Eigenschaften Gottes. Er hat ja in seinem Wort alles geschrieben. So, wenn ihr euch so verhaltet, wird's gut. Und woraus besteht unser Job? Jahrzehntelang versuchen, da irgendwie hinzukommen. Und meistens schaffen wir es nicht. Und Gott sagt ja nicht, Moment mal, ich hatte dir vor 40 Jahren das Buch gegeben, du hast das durchgelesen, habe ich genau gesehen. Und hast es ja wieder verkehrt gemacht. Versteht ihr? So ist ja Gott nicht, sondern Gott ist geduldig. Daran merkst du mal, wie toll Geduld ist. Und dann habe ich mich natürlich mit dem Wort Geduld weiter auseinandergesetzt. Geduld geht eben so tief und betrifft das ganze Leben. Geduld hat mit Ausdauer zu tun. Geduld hat mit der Fähigkeit zur Hoffnung zu tun. Geduld hat mit Gelassenheit zu tun. Und Geduld hat mit Standhaftigkeit zu tun. Und jetzt stell dir mal vor, wir wären alle so. Ausdauernd, hoffnungsvoll, gelassen und standhaft. Ey, wenn das sich nicht jeder für seine Kinder wünscht, wenn das mal solche Erwachsene werden. Und ich auch, verstehst du? Da merkst du mal, was hinter diesem Wort Geduld steckt. Und die Bibel sagt uns, Geduld ist so hilfreich, dann wird dein ganzes Leben einfacher. Obwohl, wie gesagt, die Welt drumherum hat sich gar nicht geändert. Aber weil du Jesus mit im Inneren hast und er dich Geduld gelehrt hat, gehst du auf einmal ganz anders durch diese Welt. Wir merken, was für ein Tiefgang in diesem Text drin steckt. Ne? So, einerseits ist das Leben ja kurz. Ne? Also die Zeit rast ja dahin. Wir haben bald wieder Weihnachten. Ja, erst Sommerfest, genau. Ja, ich weiß noch, wie wir das Sommerfest hatten. Wisst ihr noch? Das war wie gestern. Die Zeit rast dahin. Aber es ist eben so, das Leben wird nicht einfacher. Mal an alle jungen Leute, man denkt ja so, oh, wenn ich eigentlich Schule zu Ende habe, Abitur oder so, dann nicht mehr diesen Schulstress. Das stimmt, es ist sehr schön. Ich liebe es, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Aber ich kann dir sagen, das Leben wird trotzdem nicht einfacher, weil danach kommt Ausbildung oder Studium. Und dann bekommst du irgendeine Art von Verantwortung in deinem Beruf, unterschiedlich stark. Es bleibt anstrengend. Das Leben wird nicht einfacher. Und jetzt ist das Leben eben einerseits kurz, aber wenn viel Mist im Leben passiert, dann kann es auch sehr lange dauern. Und dafür braucht man Ausdauer, Geduld. Und darum geht es in Vers 4. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ey, ist das nicht toll? Ey, wie geht's dir so? Mir fehlt nichts. Und wie hat er sich so im Glauben entwickelt? Also der ist mittlerweile zur vollkommenen Reife gelangt. Wäre doch Hammer, oder? Wenn wir so wären. Das bedeutet einfach, wenn wir in diesem Prozess, wo wir diese Schwierigkeiten des Lebens mit Freude annehmen und da durchgehen, uns bewähren und diese Geduld erlangen, dann bedeutet das praktisch einfach, wenn du einmal erlebt hast, dass Gott dir in deiner Krise, in deiner Anfechtung geholfen hat oder vergeben hat oder dir Weisheit gegeben hat, wie du damit umgehen sollst, dann wächst der Glaube und das wird er wieder tun. Und die Herausforderung, vor der ich jetzt stehe, werde ich auch bewältigen, weil ich habe ja beim letzten Mal erlebt, wie er mir geholfen hat. Also habe ich jetzt den Glauben, dass es wieder gehen wird und auf einmal wirst du gelassener. Du wärst dann fest im Glauben wie ein Baum im Sturm. Seid ihr gestern Nacht auch wach geworden? Das war krass. Muss ich erst mal raus auf den Balkon und den Sonnenschirm reingeholt und so. Da draußen blitzte das und so. Also und das ist schon praktisch, wenn ein Baum nicht sofort weggeweht wird, wenn ein Sturm ist, sondern es ist einfach schön stehen zu bleiben im Sturm. Deswegen, ich erzähle das Gleichnis immer wieder, wenn ein Baum in einem Gewächshaus aufwachsen darf oder muss, dann geht der Gärtner ab und zu hin und rüttelt den durch, als wäre auch ein Sturm mal da. Weil der sonst so verhätschelt wird, wenn der hat überhaupt keine richtigen Wurzeln. Und ihr kennt das, Kinder, die nur verhätschelt werden, sind nachher nicht lebenstüchtig. Na, kennt ihr die sogenannten Helikoptereltern? Die schwirren immer um ihre Kinder rum. Na, läuft alles richtig und so. Aber Kinder müssen ja selbstständig werden. Und steht nicht in der Bibel, dass wir auch Kinder Gottes sind? Wir möchten aber permanent verhätschelt werden, dass nichts passiert. Alles muss immer glatt laufen. Wo war Gott jetzt? Warum ist dieses und jenes geschehen? Aber wir haben jetzt, glaube ich, langsam das Denken drin, das hilft dir, denn da wächst die Geduld. Du wirst fest wie ein Baum im Sturm. Und weil du dann eben ausdauernd geworden bist, voller Glauben bist, anders bist, kannst du auf einmal folgenden Vers verstehen, den ich so genial finde. Der steht im Psalm 112, Vers 7. Er, also der Gerechte, der zu Gott gehört, wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Ja, und wo ist denn sein Herz, wodurch denn fest geworden? Ja, der ist so auf die Welt gekommen. Ja, die sind eben, der kann so gut glauben. Nee, Leute, die viel Vertrauen in Gott haben, sind auch durch viele Stürme und Kämpfe gegangen. Und die sind dann irgendwie gelassener. Und böse Nachricht ist wirklich nicht gut. Das kann all das beinhalten, was du vielleicht schon erlebt hast oder jetzt gerade drin bist. Aber es geht ja darum, dass wir eine andere Sicht aufs Leben bekommen, ne? Wir sind dann tief verwurzelt in Gott, wenn wir so weit sind, dass eine böse Nachricht kommt und wir nicht völlig außer Rand und Band geraten, sondern fest sind in Gott und uns nicht fürchten. Und deswegen kann man sagen, der Teufel wollte und will durch Ängste, Sünde und Zweifel dein Leben kaputt machen und Gott will daraus Glaube, Liebe und Hoffnung machen. Was findest du besser? Glaube, Liebe, Hoffnung, ne? Ist besser, ne? Ja, aber da kommst du nur hin, wenn du diese Anfechtung, Prüfung, Versuchung anders siehst und anders damit durchgehst. Und ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich habe ich bin jetzt 28 Jahre im Dienst für Jesus und ich habe vor 20 Jahren, 25 Jahren schon Sachen erlebt, die waren nicht so schön im Dienst. Und heute kann ich sagen, super, dass ich das erlebt habe, denn sonst könnte ich ja gar nicht als Pastor arbeiten. Da ist ja viel mehr los als damals als Jugendleiter. Das heißt, ich kann wirklich bezeugen, damals die Anfechtung, Versuchung, all diese Dinge, die waren letztlich gut, aber damals fühlten sie sich schrecklich an. So, und jetzt ist ja die Frage, ja, das ist, okay, wie sagst du jetzt, ich kann es anerkennen, jetzt weiß ich langsam, warum er schreibt, freut euch. Aber wie soll man das denn bloß schaffen? Wie soll man denn da bloß mit durchkommen? Also da durchkommen durch die Problemlage. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Da steht nicht, bitte Gott um Kraft, das durchzuhalten. Bitte Gott, dass er die Umstände ändert. Steht da nicht. Sondern wir sollen um Weisheit bitten. Vers 5. Wofür braucht man jetzt in diesem Zusammenhang Weisheit? Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, und das steht ja in dem Zusammenhang, das ist ja nicht auf einmal so, ja, wo kaufe ich jetzt den besten Fernseher? Ja, bitte Gott um Weisheit. Nee, nee, das kann man auch sicherlich machen. Natürlich kann man das machen. Aber das geht jetzt ja um die Anfechtung. Dafür brauchen wir Weisheit. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne Hilfe, dem bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wir brauchen die Weisheit, sonst können wir uns in der Situation nicht bewähren. Wenn wir nicht mit der Weisheit Gottes agieren, werden wir mit menschlicher Weisheit agieren. Das heißt, wir werden so handeln, wie alle anderen auch, die Gott nicht haben. Aber wir müssen einfach von Gott jetzt Weisheit bekommen, wie man sich in dieser Situation jetzt göttlich verhält. Und deswegen ist es ganz banal. Wir müssen einfach lernen, in der Situation zu fragen, Gott, was soll ich jetzt tun? Gott, was soll ich da jetzt antworten? Gott, wer kann mir jetzt helfen? Vielleicht ein Mensch, vielleicht will Gott ja, dass dir ein Mensch einen Tipp gibt. Wo soll ich jetzt hingehen? Zu wem soll ich jetzt hingehen? Oder was soll ich jetzt machen? Kann jetzt alles Mögliche sein. Aber Gott einfach fragen, wie soll ich in der Situation mich jetzt verhalten? Nicht wie der weltliche Ehetherapeutentipp. Ja, da habe ich jetzt schon Sachen gehört, was Therapeuten Ehepaaren raten. Da ist er bisher verraten und verloren, echt. Das ist eine so ungöttliche, unbiblische Sichtweise, die dort als Tipps gegeben wird. Auch Kindererziehung, alle möglichen Sachen. Wir sollten, glaube ich, echt dahin kommen, aus der Bibel die Sachen zuerst zu nehmen und anderes ergänzend, wenn es dazu passt, gerne hinzunehmen. Aber wenn wir zuerst woanders suchen als bei Gott, ist es schwierig. Das heißt, Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass er wirklich dir helfen will und auch eine Lösung hat. Die Lösung sieht nicht immer so aus, wie du dir das wünschst, aber das gehört eben dazu, wenn wir mit Gott leben. Und du fragst jetzt, okay, wie kann ich das jetzt bekommen von Gott? Da heißt es ja in Vers 6 dann, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wie soll es möglich sein, wirklich zu glauben, dass Gott einem die richtige Antwort gibt? Das geht natürlich nur, wenn wir ihm vertrauen, weil wir ihn kennengelernt haben. Wenn wir daran glauben, dass er es wirklich gut mit uns meint, dass das Böse nicht von ihm ist und dass man einfach glaubt, dass er uns liebt. Damit geht's los. Dass er was Gutes mit unserem Leben vorhat. Und dann ist es wichtig, dass wir viel das Wort Gottes in uns haben. Denn viel von der Weisheit Gottes steht ja schon in der Bibel drin. Ja, da steht zum Beispiel drin, flieht die Sünde. Und wenn dir deine Kollegin, die ich am Anfang zitierte, zur Versuchung wird, da brauchst du Gott nicht mehr so fragen. Da musst du sagen, okay, du musst zusehen, dass du von der Person irgendwie wegkommst. du da irgendwie umziehen kannst oder eine andere Abteilung oder ein anderes Team, wie auch immer. Viel Weisheit findest du schon im Wort Gottes und da findest du eben auch, dass du Gott vertrauen kannst. Und der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Das gilt für alles, ob es für Heilung ist oder jetzt eben für Weisheit. Nimm das Wort Gottes. Denn Jesus ist das Wort Gottes und Jesus lebt in dir. Das heißt, die Weisheit ist schon da. Das ist so wichtig. Gott sagt nicht, ja, ich bin da ganz weit weg im Himmel und da habe ich ganz viel Weisheit und wenn du kannst mich schon bitten. Aber manchmal möchte ich, dass du die Sachen dann in der Anfechtung auch alleine hinkriegst. Nee, hier hat er ganz klar versprochen, in der Anfechtung will er dir Weisheit geben. Und dann sollst du so bitten, als würdest du sie in diesem Moment dann schon haben. Und das ist die große Herausforderung, das weiß ich auch. Also ich habe auch einige Herausforderungen, das bringt der Job ja schon mit sich. Und dann kann ich auch nur sagen, Gott, sag mir, wie ich da jetzt mit umgehen soll. Und manchmal kann es sein, dass einem spontan ein Gedanke kommt der Weisheit, aber oft muss ich einfach nur sagen, okay Gott, ich glaube jetzt, dass ich Weisheit empfangen habe, ich habe noch keine Antwort im Kopf, ich weiß noch nicht, was ich anders machen soll, ich weiß noch nicht, wie ich in das Gespräch reingehen soll, ich weiß noch nicht, wie ich dieses und jenes machen soll, aber ich glaube, dass ich Weisheit empfangen habe und diese Weisheit wird sich jetzt auf dem Weg, den ich jetzt im Glauben gehe, irgendwie entfalten. Das kann dann sein, dass Manuela was Schlaues dazu sagt oder dass ich am nächsten Tag was in der Bibel dazu lese oder dass sich im Gespräch was ergibt, wie auch immer. Aber man merkt dann am Ende eines Jahres oder eben auch von 10 Jahren, Gott hat irgendwie schon immer geholfen. Also mit den richtigen Tipps, sag ich mal. Wichtig ist eben nur, dass wir nicht nochmal wieder beten und nochmal wieder beten und nochmal wieder beten, weil dann drückst du eben aus, ich habe eigentlich schon beim ersten Mal nicht geglaubt, Gott, dass du mir die Weisheit gibst. Und da sagt Gott, das ist nicht so gut. Ich kann ja schon mal eine Sache verraten. Oftmals kommt von Gott, danke und preise mich einfach in der Situation. Fang mal erstmal an, dankbar zu werden und hör auf zu schimpfen und zu hadern. Ne, ihr kennt ja diesen Satz, ich hadere mit Gott. Das ist aufgrund der Theologie, mit der ich groß geworden bin, ist das nicht so. Ich hadere eigentlich nie mit Gott. Ist einfach so. Ich habe einmal eine Situation, wo ich sagte, also das ist jetzt ja wohl. Aber wirklich, ich habe da ein ganz anderes Gottesbild. Ich glaube, Gott meint es immer gut mit mir. Die bösen Sachen sind nicht von Gott. Gott steht auf meiner Seite, der will mir helfen. Und wenn Sachen passieren, dann liegt das eben an der gefallenen Schöpfung. Und wenn, dann kann ich was lernen irgendwie daraus. Das heißt, aber nicht, dass ich finde jetzt die schlechten Situationen auch nicht gut, keine Frage. Aber ganz oft besteht die Weisheit schon darin, dass Gott sagt, fang an mich zu preisen, fang an mir zu danken, im Voraus schon, was ich tun werde. Das ist so oft die Lösung. Also das nur als Tipp. Also ich ziehe ein Fazit. In schwierigen Situationen schimpfen wir nicht, schon gar nicht auf Gott, sondern danken und empfangen Weisheit für die richtige Reaktion. Ist das die Message von der Predigt gewesen? Und das bedeutet jetzt für dich, der du hier jetzt sitzt oder beim Livestream zuguckst oder das später siehst, Gott will dir gerade jetzt in deiner Versuchung, Anfechtung, Prüfung, er will dir wirklich helfen, weil er dich liebt. Und manchmal ändert er die Situation, aber ganz oft will er dir Weisheit geben, wie du durch die Situation durchgehst, damit du am Ende geduldiger, ausdauernder, stärker in Gott geworden bist. Und dass er dir helfen will, ich meine, dafür habe ich am Anfang gesagt, Jesus ist das Heilmittel, das Gott auf diese Erde gesandt hat. Und wie lautet unser Jahresmotto? Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Da ist ja Gottes Rettungsangebot schon mit drin. So, ihr Lieben, das hat gesessen, ne? Jetzt saß ich da auch dann so, dann muss ich das ja selbst jetzt auch so leben. Ach, du meine Güte. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Jetzt stellt euch das mal vor, ich hatte es zwischendurch schon mal gesagt, wenn wir jetzt alle glauben, dass Gott uns in jeder Situation Weisheit gibt, dann können wir die Prüfung bestehen und dadurch im Glauben und in der Geduld wachsen und dadurch zu reifen Christen werden, die bis zum Ende an ihrem Glauben festhalten. Und ich habe viele Biografien gelesen. Ich liebe Biografien zu lesen, ja. Und was Gott aus Menschenleben machen kann, wo ganze Nationen verändert werden, durch den Dienst teilweise von einem Mann. Aber in diesen Biografien liest du auch, durch was für Prüfungen, Versuchungen, Probleme die gegangen sind, wo du sagst, das möchte ich dann doch nicht haben. Verstehst du so, ja? Also es ist, willst du mit Jesus gehen und im Glauben wachsen und am Ende ein starker, reifer Christ sein, wirst du nicht darum rumkommen, eine andere Sicht auf den Ponyreiterhof, der doch keiner ist, zu bekommen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt erstmal dem Herrn danken dafür, dass wir spätestens heute eine andere Sicht aufs Leben bekommen haben. Wollen wir natürlich auch ja gleich dafür beten, dass du eine neue Sicht bekommst, dass du Weisheit bekommst. Und natürlich will Gott auch Situationen ändern. Nur wir können es ihm nicht vorschreiben. Das nimmt übrigens Krankheiten und Heilungen sind da nicht mit drin, ne? Das ist auch eine Anfechtung, Prüfung. Da würde die Weisheit aber immer darin bestehen, wie werde ich gesund? Also nicht, dass ihr diese Predigt nimmt und sagt, ja, Gott will wohl meine Krankheit und dass ich noch 10 Jahre habe und so. Das würde wieder völlig gegen die Theologie gehen, die wir in den Heilungsgottesdiensten auch ja, bringen. Hier kann die Weisheit oder hier hat die Weisheit auch immer das Ziel, dich in einen Heilungsprozess reinzuführen. Okay, dann lasst uns jetzt einfach in Gottes Gegenwart gehen und dann möchte ich gerne für euch beten. Ja, lass uns jetzt diese Zeit nehmen, wo du ihm dein Herz hinhältst, dein Leben, die Herausforderungen, die Versuchungen, die Anfechtung, die Prüfung, wie immer du es nennen möchtest, was vor dir liegt, was dich gerade belastet, halt ihm dein Herz hin. Sagen, es läuft gerade super, da sagt dein Wort, da sollen wir dich preisen. Wenn wir krank sind, sollen wir für uns beten lassen. Aber wenn wir in mancherlei Anfechtungen sind, sollen wir uns freuen, sollen wir ja im Grunde genommen danken, weil wir dadurch wachsen können. Aber wir sollen auch um Weisheit bitten, wie wir damit umgehen sollen. Und du siehst jetzt jeden Einzelnen, wo er oder sie steht. Und ich bete jetzt, dass du ihnen deine Weisheit zeigst, denn sie ist bereits in ihnen. Und Jesus, du bist unsere Weisheit, du lebst in uns. Du sagst ganz eindeutig, ich will es dir nicht vorenthalten, ich gebe es dir gerne. Glaube, dass du jetzt empfängst, Herr. Und ich bete. Ich möchte einfach mal, während unsere Augen geschlossen sind, fragen, wer ist hier, der jetzt gerade in einer Situation ist, die er als Prüfung, Anfechtung, Versuchung beschreiben würde. Heb einfach mal kurz deine Hand und dann möchte ich ganz konkret für dich beten, dass Gott dir seine Weisheit gibt. Okay, danke, könnt ihr wieder runternehmen. Vater, du hast die Hände gesehen und das war ein Zeichen, ich bin hier, Gott, ich brauche deine Weisheit. Und ich bete jetzt, dass jeder Einzelne diese Weisheit jetzt empfängt von dir. Wir zweifeln nicht. Auch wenn wir nicht jetzt sofort einen Lösungsgedanken im Kopf haben, manchmal ist es so, manchmal nicht. Wir glauben, dass wir jetzt empfangen haben und dass du uns jetzt leiten wirst durch diese Krise, durch diese Herausforderung. Und danke, Herr, dass du so viele Möglichkeiten hast, dass es tatsächlich in unseren Verstand reinkommt, dein Wort, andere Geschwister, Blitzgedanken von deinem Heiligen Geist, Türen, die aufgehen oder zugehen. Du hast so viele Arten zu reden, Herr, und ich danke dir dafür, dass du meine Geschwister jetzt hier leiten wirst, weise zu handeln, weiß mit Weisheit umzugehen, Gott. Danke, Vater, dass wir mit Jesus anders aufs Leben blicken dürfen. Danke, dass wir von Neuem geboren wurden. Halleluja. Und da möchte ich auch natürlich fragen, wie jeden Sonntag, bist du schon von Neuem geboren? Nicht bist du Kirchenmitglied oder als Säugling getauft worden, sondern bist du von Neuem geboren, weil du dich bekehrt hast zu Jesus Christus, Vergebung empfangen hast, auch für deine Schuld, und glaubst, dass er dein Herr und Erlöser ist, dein Retter. Wenn du das noch nicht erlebt hast oder getan hast, geben wir hier jeden Sonntag die Möglichkeit, dass du das tun kannst. Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Wichtig ist nur, dass es ein Gebet ist, das von ganzem Herzen ist, wo du sagst, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich halte nichts zurück. Ich will dich nicht nur als kurze Hilfe in einem Problem, sondern ich will mit dir leben und gemeinsam mit dir durch dieses Leben gehen und vor allen Dingen dann auch das ewige Leben später im Himmel erleben. Wenn du sagst, du kannst anerkennen, dass auch du ein sündiger Mensch bist, der Vergebung braucht und der Jesus in sein Leben haben möchte, dann lade ich dich ein, dass du genau wie gerade eben einfach kurz mal deine Hand hebst als äußeres Zeichen, dass du innerlich Jesus empfangen möchtest. Und dann möchte ich gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Herz aufnehmen möchte? Heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für Gott und für mich. Und dann wollen wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Leben reinkommt. Halleluja, danke. Ist noch jemand da? Okay, dann lass uns gemeinsam beten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du es einfach laut mit uns mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du das von ganzem Herzen mitgebetet hast, dann glaube ich, dass du von Neuem geboren wurdest. Und dann möchte ich dir gerne erklären, wie es mit deinem Leben jetzt weitergehen kann. Deswegen lade ich dich ein, jetzt nach dem Gottesdienst einfach kurz zu mir zu kommen, dass ich dir das erklären kann. Ansonsten bist du, wie alle anderen natürlich auch, eingeladen, jetzt unten noch in den Gemeinschaftsraum zu kommen, um dort ja, Gemeinschaft zu haben mit uns. Kommt gerne dazu. Wenn du neu bist, haben wir ja auch Gutscheine, wo du dann umsonst was bekommst. Sprich uns gerne auch an, wenn du uns kennenlernen möchtest. Wir möchten dich auf jeden Fall gerne kennenlernen. Wenn du jetzt Gebet haben möchtest, auch was über diese Predigt hinausgeht, wobei eigentlich da, glaube ich, alles mit drin ist, dann glaube ich, dann darfst du jetzt gerne nach vorne kommen. Wir haben hier mindestens zwei Beter, die gerne für dich beten. Könnt ihr schon mal kommen und dann dürft ihr gleich hierher kommen, um gemeinsam auf Gott zu hören oder wenn du krank bist, für dich beten zu lassen. Die möchten auf jeden Fall dir Gutes tun. Ansonsten lade ich auch jeden Sonntag jetzt ja dazu ein, kommt gerne am Dienstag um 6 Uhr zu unserem Let's Pray. Dort möchten wir eine Stunde lang beten für unsere Kirche und darüber hinaus. Ihr wisst die Sache mit Israel. Wir haben unseren Open-Air-Gottesdienst. Wir haben viele Täuflinge. Wir möchten für all diese Angelegenheiten beten. Und nimm dir doch vor, wenigstens einmal in einer Season, wie wir das nennen, dabei zu sein und einfach mit deiner Stimme zu Gott zu erheben und selbst gesegnet zu werden. Genau, ansonsten, Manuel hat es gesagt, nehmt gerne die Einladung mit. Das ist eine super Gelegenheit, Menschen einzuladen hier zu uns draußen beim Open-Air-Gottesdienst mit den Taufen. Das ist immer eine super Atmosphäre. Ich würde sagen, das ist mit der beste Gottesdienst, wo man jemanden einladen kann, weil wenn die Täuflinge erzählen, wie sie zu Jesus gekommen sind, da werden da Leute nachdenklich, warum haben die was, was ich nicht habe. Der Pastor kann ja viel sagen, aber dass die das da so glauben, das muss was bedeuten. Also, nutzt die Chance, dazu einzuladen. Ich bete noch zum Schluss und dann können wir fröhlich unsere Straße ziehen. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag. Danke dir für das, was du uns hier geschenkt hast an Gegenwart und dein Reden, Herr. Und danke, dass wir das mitnehmen dürfen in diese Woche und für unser ganzes Leben, Herr. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch. Bis gleich. Tschüss.